Ich habe 5 DIN A4 Blätter. Ich hoffe, ich sprenge nicht den Gottesdienstrahmen. Wir haben bei uns in der Gemeinde so einen Predigtplan und wir haben auch einige Sonntage, an denen man das predigen darf, was man gerne möchte. Aber die meisten Sonntage sind verplant. Und vor einigen Wochen musste ich laut Plan über einen Text aus dem Alten Testament predigen. Und den habe ich jetzt auch für hier mitgebracht. Also müsst ihr einfach durch. Also es ist keine Predigt, die extra vorbereitet ist für diese Gemeinde. Ich hoffe, ihr profitiert trotzdem davon. Mir hat der Text viel gesagt. Ich bin durch diesen Text ein bisschen demütiger geworden. Vielleicht geht es ja den einen oder anderen genauso. Bekannter Dramaturg, Arthur Schnitzer, sagte mal, es fließen ineinander Traum und Wachen, Wahrheit und Lüge, Sicherheit ist nirgendwo. Weiß nicht, ob ihr dem beistimmen könnt. Das hat man ja jetzt gesehen, vor 2 Tagen, als es zu diesem Drama kam in München. Da hat ein Mann um sich geschossen. Der erste Eindruck war, das ist ein Terroranschlag. Bietet sich ja an. Passiert immer öfter. Und man hat sich vielleicht ziemlich schnell festgelegt dann für sich selbst. Und vielleicht ist man sogar noch sauer gewesen, als dann in den Medien von einem Amoklauf gesprochen wurde, weil man den Eindruck hatte, hier wird irgendwas verharmlost. Aber wie man dann gesehen hat, der erste Eindruck kann täuschen. Und auch hier hat man gesehen, dass die Dinge oft komplizierter sind, als es auf den ersten Blick so scheint. Wir haben einfach immer mit dieser Herausforderung zu tun, die Dinge so zu sehen, wie sie wirklich sind. Denn sie sind oft nicht so, wie sie scheinen, auf den ersten Blick. Das beginnt ja schon mit den Kindern. Unsere liebe Kinder, wenn wir sie fragen, habt ihr die Hausaufgaben gemacht? Dann kommt ein Ja. Aber dieses Ja kann bedeuten, dass die Hausaufgaben tatsächlich gemacht wurden, zum Teil gemacht wurden oder gar nicht gemacht wurden. Also als Eltern ist man herausgefordert, dann einfach nicht blauäugig zu sein und den Dingen auf den Grund zu geben. Oder wenn ein Kind sagt, ich kann das nicht, dann kann das bedeuten, ich will das nicht. Aber auch wenn das Kind sagt, ich will nicht, kann das bedeuten, ich kann das nicht. Also es ist nicht so einfach, merken wir. Und wir haben ständig mit dieser Herausforderung zu tun, dass die Dinge anders sind, wie sie auf den ersten Blick scheinen. Wahrheit und Lüge, so nah beieinander in dieser Welt, sind wir herausgefordert, aber leider auch in unseren Familien und Gemeinden. Es ist nicht alles Licht, es gibt auch Schatten, es gibt auch Finsternis. Und gerade da, wo es um viel geht, muss man eher damit rechnen, dass da geschummelt wird, dass Dinge falsch dargestellt werden, dass Lüge im Spiel ist oder Täuschung. Ich möchte mit uns heute eine Geschichte betrachten, in der es um sehr viel ging. Es ging um Leben und Tod. Es geht um die Geschichte von den Gibeonitern. Sie haben ja Israel getäuscht. Und in dieser Geschichte ging es um viel. Es ging um ihr Leben. Und das hat sie dazu bewogen, die Israeliten zu täuschen. Es ist eine Geschichte, die uns einfach wachrütteln soll und uns daran erinnern, in welcher Welt wir leben und uns vielleicht ermutigen soll, die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen. Ich möchte den Text lesen aus Josua Kapitel 9. Ich lese von Vers 3. Als die Einwohner Gibeons jedoch hörten, was Josua mit Jericho und Ai getan hatte, dachten sie sich eine List aus. Einige gingen als Boten zu Josua. Sie beluden ihre Packesel mit verwitterten Satteltaschen und alten, zerschlissenen und geflickten Weinschläuchen. Sie zogen abgetragene, zerlumpte Kleidung und geflickte Sandalen an und nahmen trockenes, altes Brot mit auf die Reise. Als sie ins israelitische Lager in Gilgal kamen, sagten sie zu Josua und den Männern von Israel: Wir kommen aus einem fernen Land und bieten euch einen Friedensvertrag an. Die Israeliten antworteten den Hevitern: Vielleicht wohnt ihr auch ganz in der Nähe. Dann können wir keinen Friedensvertrag mit euch schließen. Sie sagten zu Josua: Wir wollten uns euch unterwerfen. Aber wer seid ihr? Fragte Josua. Woher kommt ihr? Sie antworteten: Wir kommen aus einem weit entfernten Land. Wir haben von der Macht des Herrn, eures Gottes, und von seinen Taten in Ägypten gehört. Wir haben auch gehört, was ihr mit den beiden Amoriterkönigen östlich des Jordan gemacht habt, den Königen Sihon von Heschborn und König Og von Bashan, der in Ashtaroth lebte. Deshalb haben wir unsere Anführer und unser Volk uns beauftragt: Packt Proviant für die Reise und zieht zu den Israeliten. Sagt ihnen, dass wir uns ihnen unterwerfen wollen, und bittet sie, einen Friedensvertrag mit uns zu schließen. Dieses Brot war noch warm, als wir es bei unserem Aufbruch einpackten. Seht selbst, wie alt und vertrocknet es jetzt ist. Diese Weinschläuche waren neu, als wir sie füllten. Jetzt sind sie alt und zerschlissen, und unsere Kleider und Sandalen sind von der sehr langen Reise abgetragen. Die Israeliten prüften das Brot der Ankömmlinge, aber sie befragten nicht den Herrn. Danach schloss Josua einen Friedensvertrag mit ihnen, indem er zusicherte, sie am Leben zu lassen. Dieses Abkommen stimmten die Anführer Israels durch einen Schwur zu. 3 Tage, nachdem sie den Vertrag geschlossen hatten, stellte sich heraus, dass diese Leute ganz in der Nähe lebten. Die Israeliten waren nämlich weitergezogen und hatten die betreffenden Städte innerhalb von 3 Tagen erreicht. Die Städte hießen Gibeon, Kephira, Beeroth und Kiriat Jearim. Sie griffen die Städte jedoch nicht an, denn ihre eigenen Anführer hatten es ihnen vor dem Herrn, dem Gott Israels, geschworen. Deshalb murrten die Israeliten über ihre Anführer. Doch diese sagten zu ihnen: Wir haben in der Gegenwart des Herrn, des Gottes Israels, einen Eid geschworen. Wir dürfen sie nicht anrühren. Wir müssen sie am Leben lassen, denn wir würden Gott erzürnen, wenn wir unseren Schwur brechen. Lasst sie leben, aber sie sollen Holz für uns hacken und für das ganze Volk Wasser tragen. Und sie taten, was die Anführer ihnen vorgeschlagen hatten. Josua rief die führenden Gibeoniter zu sich und fragte sie: Warum habt ihr uns belogen? Warum habt ihr gesagt, ihr würdet in einem fremden Land wohnen, wenn ihr doch ganz in der Nähe lebt? Ihr sollt verflucht sein. Von jetzt an werdet ihr für alle Zeit als Sklaven für das Haus meines Gottes Holz hacken und Wasser tragen. Sie entgegneten: Wir taten es, weil wir erfuhren, dass der Herr, dein Gott, deinem Diener Mose befohlen hat, euch das ganze Land zu geben und alle Völker, die darin leben, zu vernichten. Wir fürchteten um unser Leben. Darum haben wir es getan. Jetzt sind wir dir auf Gedeih und Verderb ausgeliefert. Verfahre mit uns, wie du es für gut und richtig hältst. So verschonte Josua sie und erlaubte den Israeliten nicht, die Gibeoniter zu töten. Doch damals machte er die Gibeoniter zu Holzhakern und Wasserträgern für das Volk und für den Altar des Herrn, welchen Ort der Herr auch immer dazu erwählen würde. Dies gilt noch heute. Eine bekannte Geschichte, die aber nachdenklich stimmt, weil hier etwas schiefgelaufen ist. Wir kennen die Geschichte der Israeliten. Gott hat ihnen ein Land versprochen und ist dabei, dieses Versprechen einzulösen. Gott ist aber auch dabei, die Völker zu richten, die in diesem Land wohnten. Und das war ihm wichtig, dass dieses Gericht auch vollzogen wird. Es war ihm wichtig, dass sein Volk nicht in Berührung kommt mit den Sünden dieser Völker. Daher ging es hier wirklich um etwas, was Gott unglaublich wichtig war und wo die Israeliten dann auch wirklich sehr gewissenhaft sein sollten. Es ging gut los. Gott schenkte ihnen einen Sieg in Jericho. Kurz danach eine Niederlage. Einer aus der Gemeinde hat gesündigt und damit schadete er der ganzen Gemeinde Israel. Eine Niederlage durch die Sünde eines Gemeindemitglieds. Und hier sehen wir eine Niederlage, aber aufgrund des Versagens der Leitung. Josua, die Ältesten der Gemeinde Israel, haben in dieser Geschichte versagt. Die Dinge waren anders, als sie schienen, und sie haben sich täuschen lassen. Und daher möchte ich diesen Text überschreiben mit der Überschrift: Rechne immer damit, dass die Dinge anders sind, als sie scheinen. Verlass dich dabei nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern lass dich von Gott leiten. Denn trotz der Gnade Gottes musst du mit einigen Folgen leben. Das habe ich so für mich aus dieser Geschichte herausgenommen und ich hoffe, dass ihr das auch aus dieser Geschichte sehen könnt und auch vielleicht für euch so mitnehmen könnt. Vielleicht ist es uns noch nicht so ergangen, dass wir richtig getäuscht wurden. Aber machen wir uns nichts vor. Wir leben in einer Welt, in der es gang und gäbe ist. Und daher ist es nicht verkehrt, wenn man immer wieder daran erinnert wird und sich vielleicht darauf einstellt und wenn man herausgefordert ist, vorbereitet ist. In den Versen 3 bis 13, dann sehen wir das, was ich so in der Überschrift definiert habe: Rechne immer damit, dass die Dinge anders sind, als sie scheinen. Gott hatte klare Anweisungen gegeben in Bezug auf den Umgang mit der Bevölkerung Kanaans. Er hat da unterschieden. Es gab bestimmte Völker, die zum direkten Umfeld gehören würden, wenn Israel in das Land zieht. In Bezug auf die hat Gott gesagt in 5. Mose 7, Vers 2, du sollst keinen Bund mit ihnen schließen, noch ihnen gnädig sein. Das war klar. Dann gab es aber auch Anweisungen in Bezug auf Völker, die nicht direkt dort im Land wohnten, sondern im Umfeld, weiter weg, die dann nicht mitten unter ihnen wohnen würden, wenn sie in das Land ziehen. Und in Bezug auf die hat Gott gesagt in 5. Mose 20 von Vers 10, wenn du dich einer Stadt näherst, um gegen sie zu kämpfen, dann sollst du ihr zunächst Frieden anbieten. Und das soll geschehen, wenn sie dir friedlich antworten und dir öffnen, dann soll alles Volk, das sich darin befindet, dir zur Zwangsarbeit unterworfen werden und dir dienen. So sollst du mit allen Städten tun, die weit von dir entfernt sind, die nicht von den Städten dieser Nationen hier sind. Also eigentlich klar. Das lässt uns aber auch verstehen, warum die Gibeoniter zu dieser List gekommen sind. Die waren anscheinend gut informiert. Die haben sich überlegt, wir wollen leben, also täuschen wir die Israeliten. Sie taten so, als ob sie von weit her kamen, aber in Wirklichkeit waren sie gleich nebenan. Wir haben gelesen, es hat 3 Tage gedauert, da waren die Israeliten vor ihren Städten. Also die Stadt Gibeon lag nur einige Kilometer entfernt, vielleicht 12 Kilometer von Jerusalem entfernt, also irgendwo mittendrin. Und sie taten aber so, als ob sie von weit her kamen und haben die Israeliten getäuscht. Sie haben verschlissene Kleider getragen, altes Brot mit sich gehabt und so weiter. Als sie dann mit den Israeliten gesprochen haben, haben sie nicht von aktuellen Ereignissen gesprochen. Wenn wir genau zugehört haben, sie haben erwähnt die Könige östlich des Jordans, aber diese Geschichte liegt jetzt nun mal sehr lange zurück, also einige Monate oder so. Es ist nicht, die haben nicht von Jericho gesprochen. Das wäre sehr aktuell gewesen. Da müsste man sich fragen, woher wissen Sie das? Wie kam diese Nachricht so schnell zu Ihnen? Sie haben also nur von Ereignissen gesprochen, die schon weiter zurücklagen. Also alles perfekt durchdacht. Und wie gesagt, die Verantwortlichen aus Israel haben sich täuschen lassen. Die haben sich richtig über den Tisch ziehen lassen. Und das zeigt uns einfach, dass es wichtig ist, dass wir nicht alles glauben, was wir sehen und hören. Und wir alle sind dafür verantwortlich, was wir glauben. Jeder ist dafür verantwortlich, was er glaubt. Die Geschichte ist voll von Dramen in Familien, Gemeinden, und daher ist es ganz wichtig, dass wir da nicht naiv sind, sondern dass wir da auf der Hut sind. Normalerweise, wenn wir so miteinander umgehen, in der Familie, in der Gemeinde, und etwas hinterfragen, dann geht es darum, dass wir hinterfragen, weil wir es verstehen wollen. Also es ist nicht diese krankhafte, dieses krankhafte Misstrauen. Ja? Das ist nicht gesund. Man hinterfragt, weil man etwas verstehen will, weil es da ja auch zu Missverständnissen kommen kann. Aber wir sollten lernen, auch auf der Hut zu sein. Und wir sollten lernen, Lüge von der Wahrheit zu unterscheiden, ohne, wie gesagt, dass es zu diesem krankhaften Misstrauen wird. Aber es ist halt die Welt, in der wir leben, und damit müssen wir einfach leben lernen. Wir sind herausgefordert, das zu tun, was Josua eigentlich hätte tun sollen in diesem Fall oder auch die Ältesten, nämlich Lügen aufzudecken oder mit anderen Worten zu überführen. Überführen ist etwas untersuchen, etwas aufdecken, jemand etwas nachweisen, jemand von seiner Schuld überführen und ihn überzeugen. Das ist eine Herausforderung, in der wir stehen. Und das ist wichtig für uns, weil wir Menschen, doch Christen, schwach sind. Und wir haben es mit Schwachheit anderer Menschen zu tun. Jesus sagte mal in Matthäus 26, 41, wachet und betet, damit ihr nicht in Versuchung kommt. Der Geist zwar ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Bei uns, aber auch bei unseren Mitmenschen. Und da geht es nicht immer nur um Täuschung, um bewusste Täuschung. Da geht es auch um Irrtümer, um Missverständnisse. Und daher dürfen wir nicht so blauäugig sein und alles so nehmen, wie es scheint. Das kann manchmal in die eine oder andere Richtung dann seine Auswirkungen haben. Wir haben es nicht nur mit der Schwäche der Menschen zu tun, sondern wir haben es auch mit dem Teufel zu tun. Und in Epheser Kapitel 6 von Vers 11 steht, zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Und so weiter, ich werde nicht weiterlesen, aber es zeigt, dass wir es tatsächlich mit jemandem zu tun haben, der eine unglaubliche kriminelle Energie hat und sehr aktiv ist. Zu dieser kriminellen Energie gehört Täuschung. Täuschung. Und das ist eine der größten Herausforderungen, gerade für uns Christen. Und es ist eigentlich nur Gott, der da den totalen Durchblick hat und uns helfen kann, auch einen Durchblick zu bekommen. Gott überführt. Es ist irgendwo auch die Aufgabe des Heiligen Geistes zu überführen, ja, und uns anzuleiten und uns zu helfen, einen Durchblick zu bekommen. Das Wort Gottes überführt, lesen wir, ja. Aber es ist auch die Herausforderung jedes einzelnen Christen, dass er sich damit beteiligt an diesem Überführen, dass er seinen Beitrag leistet, dass er Gott erlaubt, ihn zu führen. Das ist eine Herausforderung für ihn. Wir sind herausgefordert, alle Christen, die Geister zu prüfen. Wir sind herausgefordert, Sünder zu überführen und so weiter und so weiter. Es ist manchmal mühsam und ich finde, das ist manchmal das Härteste, wenn in der Familie Täuschung geschieht, wenn in der Gemeinde Täuschung geschieht, wenn Dinge anders dargestellt werden, wie sie wirklich sind. Es ist mühsam, aber wir können uns vor dieser Herausforderung nicht drücken, sich damit auseinanderzusetzen und den Dingen auf den Grund zu gehen, selbst wenn das mühsam ist, wenn es Kraft kostet und manchmal auch Tränen. Die Verantwortung dafür liegt auch in erster Linie aber bei der Gemeindeleitung. Paulus sagt zu Timotheus, der ja auch ein Leiter war, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit, überführe, weise zurecht, ermahne mit aller Langmut und Lehre. Überführung ist ein Auftrag und die liegt im Verantwortungsbereich der Gemeindeleitung. Sie sollten das vielleicht ein bisschen besser können, aber auch andere dabei zu unterstützen. Das ist jetzt in diesem Abschnitt, das sehen wir hier sehr deutlich, dass Israel damals in dieser Herausforderung stand, die Leitung damals in dieser Herausforderung stand und wir sehen auch hoffentlich, dass wir auch in dieser Herausforderung stehen. Im zweiten Teil, in den Versen 14 bis 18, sehen wir diesen Gedanken, verlass dich nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern lass dich von Gott leiten. Josua war herausgefordert und die Ältesten auch. Und das waren ja nicht irgendwelche Grünschnäbel, das waren schon Männer. Die haben schon gelebt, die haben Erfahrungen gemacht. Wenn ich mich richtig erinnern kann, war Josua damals auch schon über 80. Aber ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall war er kein junger Mann mehr. Klar könnte er Entscheidungen treffen. Aber das ist genau dieses Ding. Josua und die Ältesten, die sind beim Offensichtlichen geblieben. Die haben sich auf ihre eigene Reife, ihre Urteilskraft verlassen und haben nicht Gott gefragt. Ich sehe den Kern des Problems nicht darin, dass sie nicht misstrauisch genug waren. Sie haben ja nachgehakt. Der Kern des Problems besteht darin, dass sie nicht demütig genug waren. Sie haben Gott nicht gefragt. Sie hätten eigentlich zu dieser Erkenntnis kommen können, trotz meiner Reife bin ich nur ein Mensch und ich kann nicht den Anspruch erheben, dass ich sofort überall durchblicke. Das kann kein Mensch. Auch wenn er 80 ist und noch älter, auch wenn er vielleicht der Führer eines riesengroßen Volkes ist, wenn er schon 40 Jahre und länger Christ ist, kein Mensch kann diesen Anspruch erheben, dass er sofort und überall durchsteigt. Und das ist etwas, was ich lernen musste und was ich uns auch ans Herz legen möchte. Werden wir demütig? Merken wir einfach unsere Grenzen? Wir sind nicht Gott. Nur Gott allein steigt immer durch. Wir tun das nicht. Was auf den ersten Blick uns zu einer Annahme verleitet, kann manchmal ganz anders sein. Wir brauchen Demut. Wir brauchen Demut, dass wir uns Zeit nehmen, dass wir der Sache auf den Grund gehen. Vor allen Dingen, was wir hier lernen, dass wir Gott fragen, dass wir uns von Gott leiten lassen. Das Volk hat dieses Versagen der Leitung gesehen und das war zu Recht unzufrieden. Denn die Leitung hat hier tatsächlich versagt. Das heißt nicht, dass ich jetzt uns dazu ermutigen möchte, dass wir so durchs Leben laufen, wie wir das in dieser Fernsehserie The Mentalist sehen. Da gibt es einen Patrick und der hat scheinbar den totalen Durchblick. Der guckt einen Menschen an und weiß, wie er tickt. Toll. Also zu sowas möchte ich uns jetzt gerade nicht ermutigen. Wir sollen schon als Christen geübte Sinne haben, um Böses von Gutem zu unterscheiden. Daran sollen wir arbeiten. Dagegen spricht auch nichts. Aber ganz gleich, wie weit wir darin kommen, ganz gleich, welche geübte Sinne wir haben, es geht darum, dass wir trotzdem erkennen, wir sind nicht Gott. Wir haben nicht den totalen Durchblick. Und wir sind darauf angewiesen, dass Gott uns leitet. Niemand von uns hat so viel Gotteserkenntnis, dass er Dinge sofort immer hundertprozentig beurteilen kann. Es gibt Dinge, die sind halt kompliziert. Und anders, als sie aus dem ersten Blick scheinen. Ich habe zu Hause ein Buch, das heißt Fromme Lügen, die wir glauben. Und da gibt es auch so eine fromme Lüge unter den Christen. Es ist egoistisch, meine eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen. Das ist eigentlich Quatsch. Wenn jemand behaupten würde, es ist richtig, dass ich so lebe, erst komme ich und dann kommt lange nichts und dann kommt ein anderer, dann wüsste man sofort, okay, das ist eine Lüge. Manche Dinge sind nicht so einfach, wie sie scheinen, auch bei uns Christen. Es ist nicht immer leicht, das einzuordnen. Es gibt falsche Lehren, falsche Gotteserkenntnisse, Traditionen, die eher schädlich sind, also Irrtümer und so weiter. Manche wollen sich profilieren und täuschen die anderen. Wir hören eine Predigt und es ist nicht immer gleich feststellbar, ob das Textkritik ist oder schon Bibelkritik. Wird hier Gott hinterfragt oder werden einfach nur Fragen gestellt? Sind das Halbwahrheiten oder nicht? Und so weiter. Wir sind ständig herausgefordert und wir müssen einfach demütig sein und immer diese Haltung haben, Herr, zeige du uns. Was soll ich davon halten, was mir jetzt begegnet? Ich will da den Durchblick haben. Ich bin an der Wahrheit interessiert. Ich bin daran interessiert, die Dinge so zu sehen, wie sie sind. Ich brauche dich, Herr. Das ist die richtige Einstellung. Und interessanterweise, wenn wir jetzt diesen Text in Epheser Kapitel 6 weiterlesen, mit der Waffenrüstung Gottes, in Vers 18 wird das Gebet angesprochen. Hört nie auf zu bitten und zu beten. Gottes Heiliger Geist wird euch dabei leiten. Das ist der Punkt, den wir uns beherzigen müssen. Das ist das, was Josua nicht getan hat und die Ältesten. Sie haben nicht Gott gefragt. Sie haben sich auf ihre eigene Urteilskraft verlassen und wurden betrogen, über den Tisch gezogen. Im letzten Abschnitt, in den Versen 19 bis 27, sehen wir, dass Gott gnädig ist und trotzdem uns nicht von allen Folgen bewahren kann, wenn wir uns betrügen lassen. Gott war gnädig zu Israel. Sie haben sich täuschen lassen, aber Gott hat das so geführt, dass es doch nicht so dramatisch wurde. Ja? Klar hat Gott sich gebunden an das Versprechen. Die wurden verschont, die Gibeoniter. Aber wenn wir die Geschichte genauer anschauen, dann sehen wir wirklich viel von der Gnade Gottes. Für Israel kam es nicht ganz so schlimm. Es hatte keine so große schlimme Folgen gehabt. Sie sind praktisch mit einem blauen Auge davon gekommen. Sie sind um eine Erfahrung reicher geworden. Aber sie sind daran nicht zerbrochen. Klar gab es auch negative Folgen. Zum Beispiel in Kapitel 10, also im nächsten Kapitel sehen wir, dass dadurch, dass die Israeliten sich durch ein Versprechen gebunden haben, in Bezug auf die Gibeoniter, gleich herausgefordert wurden, sie zu beschützen, weil ihre eigenen Leute sie für diesen Verrat bestrafen wollten. Und diesen Kampf hätten sie sich eigentlich ersparen können. Aber ja, das haben sie sich selbst zuzuschreiben gehabt, und da von diesen Folgen konnte ihnen auch keiner bewahren oder wollte auch nicht. Und trotzdem hätte das für sie wesentlich schlimmer kommen können. Für die Israeliten, Gott war gnädig mit ihnen. Aber auch zu den Gibeonitern. Sie durften leben. Gott hat ihnen sein Wort gegeben und er hielt sein Wort. Dieses Versprechen, das den Gibeonitern gegeben wurde, kann man vielleicht vergleichen mit dem Eheversprechen. Wenn wir eine Ehe geschlossen haben, können wir ja nicht hinterherkommen und sagen, ach, wir haben uns getäuscht im Partner, oder er hat uns sogar in Bezug auf einige Dinge getäuscht, also die Ehe gilt nicht. Doch, die gilt. In der Regel gilt sie. Auch wenn da geschummelt wurde und vielleicht auch ein bisschen Schauspiel getrieben wurde, dieses Versprechen steht. Und so ist es auch in diesem Fall. Dieses Versprechen steht und Gott steht zu diesem Versprechen. Wenn wir die Geschichte der Gibeoniter weiter betrachten, dann sehen wir, dass Gott sogar Wunder tat, um ihnen zu helfen. In Kapitel 10 schon ist diese berühmte Geschichte, wo es zum Kampf kam mit den Feinden, und Josua sagt, Sonne stehe still zu Gibeon und Mond im Tal Ayalon. Und dieses Wunder geschieht. Es geschah nicht nur, um den Israeliten beizustehen, sondern auch den Gibeonitern. Gott hat sich in Bezug auf die gebunden, und er stand dazu und er tat sogar Wunder, um sie zu retten. Sie standen unter dem persönlichen Schutz Gottes. Saul hatte sich versündigt, weil er sich an den Gibeonitern vergriffen hat. Und das fand Gott überhaupt nicht gut. Er stand zu ihnen, er hat sich gebunden und er stand zu ihnen, und das war ihm wichtig, dass die Israeliten auch sich korrekt in Bezug auf die Gibeoniter verhalten. Sie durften in der Stiftshütte dienen. Wenn wir im Buch Nehemia lesen, dann sehen wir, dass sie ihm sogar bei der Bau der Mauer geholfen haben. Also kann man sagen, es hätte schlimmer kommen können. Es hätte schlimmer kommen können, sollte aber trotzdem uns wachrütteln. Gottes Gnade ist auch für uns da. Das möchte ich nur sagen und möchte, dass wir das aus dieser Geschichte auch für uns anwenden. Für diejenigen, die getäuscht haben, für die gilt 1. Johannes 1, Vers 9, wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und uns reinigt von jeder Ungerechtigkeit. Das kann vergeben werden. So ist Gott. Ja? Obwohl Täuschung schlimm ist, es kann vergeben werden. Es ist möglich, einen neuen Anfang zu machen. Aber auch diejenigen, die sich haben täuschen lassen, für die Opfer gilt auch einfach, dass Gott gnädig ist. Gott war mit Josua gnädig. Er hat ihn nicht abgesetzt. Er hat nicht gesagt, also du hast hier versagt, ich suche mir einen neuen Leiter. Er hat ihm die Möglichkeit gegeben, sich weiterhin zu bewähren. Und das finde ich so großartig. Und es ist etwas, was wir auch in unserem ganzen Leben sehen, was wir im Leben Jesus sehen. Diese Gnade mit den eigenen, die versagen. Jesus und Petrus ist so eine Geschichte. Petrus versagt, Jesus geht auf ihn zu. Mir ist mal vor einiger Zeit aufgefallen, bei diesem Segensgruß, den wir oft hören aus 2. Korinther, Kapitel 13, Vers 13, die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes. Irgendwie hat man so Jesus immer als den Liebenden, das drängt sich einem so auf, aber es war zuallererst Gnade. Das bedeutet, Jesus hat es ständig mit seinen Nachfolgern zu tun, die unvollkommen waren, die versagt haben, und er ist trotzdem mit ihnen geblieben. Er hat sich trotzdem Zeit genommen, Energie in sie investiert. Sie haben es nicht verdient, aber er hat den ersten Schritt gemacht. Er ist immer wieder auf sie zugegangen. Er hat sich mit ihnen abgegeben, obwohl sie so unvollkommen waren. Daher sehe ich in seinem Umgang mit seinen Lieben zuallererst Gnade. Zuallererst Gnade. Und das ist etwas, was wir auch für uns nehmen können. Egal, ob wir Täter sind oder Opfer sind, wir haben es mit der Gnade zu tun. Und das ist das, was uns richtig ermutigen kann. Wir dürfen aus Erfahrungen lernen. Wir dürfen wachsen. Wir bekommen, Gott sei Dank, oft immer noch die Chance dazu. Passiert ist passiert. Aber jetzt muss es weitergehen. Und das sehen wir in dieser Geschichte mit den Gibeonitern. Das Beste draus machen. Passiert ist passiert. Ja, das war falsch. Das war, es ist schade, dass es so passiert ist. Aber das Leben geht weiter. Jetzt machen wir das Beste draus. Natürlich ist die Gnade kein Ruhekissen. Lüge ist Lüge. Niederlage ist immer noch Niederlage. Und das darf man nicht verharmlosen. Und daher sollen wir wachsam sein. Sollen wir wachsam sein. Wir sollten wachsam sein. Wir sollten demütig sein. Und wir sollten aus den Geschehenen lernen. Das ist das, was wir aus dieser Geschichte mitnehmen wollen. Ich lese nochmal die Überschrift. Rechne immer damit, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen. Verlass dich dabei nicht auf deine eigene Urteilskraft, sondern lass dich von Gott leiten. Denn trotz der Gnade Gottes musst du mit einigen Folgen leben. Und mitgeben möchte ich uns zum Schluss diese Stelle aus 2. Korinther 13, 13. Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Auch in dieser Herausforderung. Amen.